Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Manchmal muss man über Wörter nachdenken, die man sagt. In Deutsch gibt es dieses Wort Mindesthaltbarkeitsdatum. Also das Datum, bis zu dem ein Lebensmittel mindestens haltbar ist. Im Englischen heißt das übrigens anders. Auf den Verpackungen von Lebensmitteln steht da meistens drauf Best Before. Das heißt nämlich nicht, dass danach alle Lebensmittel schlecht sind. Für viele von uns ist dieses Mindesthaltbarkeitsdatum das Datum, an dem wir Lebensmittel wegwerfen. Egal ob Obst, Gemüse. Allein in einem Jahr werfen wir 137 Brötchen weg. Es gab mal Studien von der Uni Stuttgart und auch vom WWF, die zeigen, in der Summe schmeißen wir Millionen Tonnen Lebensmittel weg, die eigentlich noch voll okay sind. Eigentlich können wir auch Geld in den Gulli schmeißen, dann würden wir es noch klimpern hören. Mehrere hundert Euro pro Jahr macht das aus. Taina, wann hast du das letzte Mal ein Lebensmittel weggeschmissen? Weißt du das noch?
Ich weiß es nicht, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist so, dass jeder von uns wirft Essen weg. Aber die Frage ist, ob man das schafft, so halt in der, also jeden Tag so was vorzubereiten und mit der Ziel, so halt kein Essen wegzuwerfen.
Du hast nämlich gerade ein Buch rausgebracht, das heißt Die Küche der Achtsamkeit. Da geht es unter anderem darum, wie wir Lebensmittelmüll vermeiden und um viele andere Dinge auch noch. Taina Gedges, Köchin und Künstlerin und heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Taina Gedges ist zu Gast. Taina, du darfst dir am Anfang bei uns was wünschen. Wir haben uns drei grandiose Aktivitäten ausgedacht, rein fiktiv, von denen du dir eine aussuchen darfst. Hier steht, Bom Dia, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Taina Gedges. Erste Möglichkeit, ein Besuch in der Küche der buddhistischen Nonne Jeong Kwan in Südkorea. Kennst du die?
Nein.
Ich auch nicht, buddhistische Nonne Jeong Kwan in Südkorea. Buddhistische Küche für dich wichtig?
Ja, natürlich.
Inwiefern?
Ja, ich bin irgendwann nach Japan gegangen, um die Shōjin Hyōri Küche zu studieren, was zu lernen. Und da habe ich dann halt dieses Wort Motainai gefunden, die bedeutet so viel wie Reduce, Reuse, Recycle, und ist auch so eine Art, sich zu bedanken. Und ich war sehr begeistert, weil also das ist mehr aus einer Küche-Philosophie, so eine holistische Philosophie sozusagen. Und genau, da habe ich dann angefangen zu recherchieren und die Prinzipien in meine Küche zu integrieren. Und da hat es mein Leben verändert sozusagen.
Die zweite Möglichkeit wäre, oh Gott, ein Tag hinter der Theke bei McDonald's arbeiten.
Oh, natürlich nicht.
Nicht, um es mal, ich weiß nicht, zumindest zu sehen oder zu erleben?
Also das muss ich nicht machen. Da habe ich schon ganz viele Firmen geguckt und da bin ich schon bewusst so durch den harte Presse und ich war auch schon mal da, als ich Kind war und ich weiß, wie das ist, wie das schmeckt und das muss ich das nicht da arbeiten.
Hast du das als Kind gerne gegessen?
Nee, ich war so halt mit meinen Freunden, sie waren, also in São Paulo ist das so, dass die Straßen sind ganz gefährlich und dann die Kinder haben die Möglichkeit, so in Sicherheit zu spielen in diese Shopping Malls. Und da gibt es halt eine ganze Menge Fast Food und auch so McDonald's.
Dritte Möglichkeit wäre, einen Kochworkshop für Schüler geben.
Ah, das mache ich sehr gerne.
Warum?
Ich finde es so wichtig, dass die Kinder, also die Kinder sind unsere Zukunft und ich denke so mit unserem Leben in dieser kapitalistischen Welt, wir sind so weit entfernt von der Natur und wir müssen so halt unseren Kindern beibringen, was essen sie eigentlich, woher das kommt und dadurch werden wir auch Lebensmittel reduzieren.
Welche Schüler hast du da, von welchem Alter?
Also ich arbeite gerne mit verschiedenen Eltern. Ich habe so ein Projekt in der Papageno-Grundschule gehabt und die Kinder waren von 7 bis 11, 12 Jahren alt. Und ja, also das ist einfach mit den Kindern, also kleine Kinder zu arbeiten, weil sie wollen alles richtig machen, sie sind so sehr neugierig und mit den, also in der Pubertät, sie sind so ganz schnell so, wie gesagt, also abgelenkt. Aber ich habe in meiner Galerie auch Praktikanten, die so 13, 14, 15 Jahre alt sind. Und das macht mir so riesig Spaß, mit denen zu arbeiten. Das ist auch für mich gut. Ich lerne auch ganz viel von denen. Ich bin nicht nur da, um was zu zeigen, aber auch was zu lernen.
Wenn du dich entscheiden müsstest für eine der drei Möglichkeiten, also zu sagen nochmal, einen Tag richtig in der original buddhistischen Küche miterleben, einen Tag hinter der Theke bei McDonald's oder einen Kochworkshop für Schüler geben. Was von denen wäre dir am liebsten?
Da würde ich entweder der erste oder der dritte, weil die beiden sind sehr sinnvoll.
Eine Stunde Talk. Deutschlandfunk Nova, Taina Gedges ist zu Gast. Taina, die Food Art Week ist gerade zu Ende gegangen, die du mitorganisiert hast. Gibt es was in den Tagen, was für dich das beste Essen oder das beste Kunstwerk war oder eine Kombination aus beidem?
Oh, das ist schwer zu sagen. Wir hatten ganz viele tolle Menschen dabei und das hat so riesig Spaß gemacht. Und ich finde auch wichtig, dass wir so, das ist ein Non-Profit-Projekt und wenn wir kein Geld verdienen, das müssen wir unbedingt Spaß haben. Und das ist ganz toll und sehr so berührend für mich zu sehen, wie die Leute so sich engagiert haben. Wir waren so, also über 120 Leute. Und da haben wir so einen ganz grünen Tisch gemacht, so anstatt so Tischdecke, da waren so eine Tischdecke aus Kresse. Und das sah so spektakulär aus. Und da gab es keine Gabel, kein Messer. Und wir haben halt, die Leute haben das, die Gemüse kennengelernt, entdeckt. Und das war ganz toll.
Das soll ja so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, auch mehr sein als jetzt, sagen wir mal, Essen und mehr sein als Kunst. Ne? Euch geht es auch um ja, Menschenrechte, Tierrechte, euch geht es um Umweltschutz auch im weitesten Sinne. Ist das richtig?
Richtig, ganz richtig. Das ist eine Kunstfestival, das geht so, das Essen wird mit Kunst serviert oder als Kunst so konzeptiert. Und da ist der Ziel so, halt die Leute Aufmerksamkeit zu machen für verschiedene Themen, die unseren Essen geht und so, das ganz, ganz wichtig sind. Und die keine so ganz gerne darüber spricht oder also weniger Leute so halt wollen halt denken, okay, ja, ich muss halt meine Essgewohnheit ändern oder ja, das, ich weiß, es gibt so halt dieses Problem in Südamerika, in Afrika oder Climate Change, was hat das mit mir zu tun, ja, und dann, warum muss ich, mir geht's gut, warum muss ich was ändern und so, und diese Leute wollen wir auch also
erreichen.
Genau.
Ja. Wie war die Resonanz?
War sehr gut, alle sind zufrieden. Wir haben so Leute, ich weiß es nicht, wie sie uns gefunden haben, aber wir haben Leute aus London, New York und Südafrika, von aller Welt. Sie sind zu uns, also besonders zu uns gekommen, zu unseren Veranstaltungen. Und ich glaube, das wächst dann halt, das werden wir so stärker, wenn wir uns zusammentun.
Was hast du zuletzt gekocht selbst? Hast du heute schon gekocht oder gestern das letzte Mal?
Oh, meine Mutter hat meine Küche übernommen.
Oh nein, warum? Wie das? Sie zum Besuch.
Ja, nein, ich habe sie hierher gebracht. Und sie war sehr krank und dann, also jetzt geht es ihr gut. Und das macht ihr, sie kocht sehr gerne. Und genau, und ich finde so gut, dass sie so halt auch etwas zu tun hat. Und ich freue mich auch auf ihre Essen. Und
magst du das gerne?
Ja, sehr gerne. Ich spiele immer so, ich mache so Witz, dass mein Buch eigentlich meines Mutters Buch ist. Weil das ist immer, das kommt zu immer so, ah, weil meine Mutter das, meine Mutter dies.
Kocht ihr zusammen?
Nicht ganz oft. Ich bin sehr beschäftigt geworden, das mit den Büchern schreiben und diese Food Art Weeks. Jetzt fahren wir nach Bologna und dann São Paulo. Und da, also das ist wirklich so halt sehr selten, dass ich dann Zeit habe.
Wenn du so wenig Zeit hast, was kochst du dann? Also wie kriegst du es dann noch hin, so ein bisschen auf die Sachen auch zu achten, die für dich wichtig sind in der Küche?
Ja, das Gute ist, dass meine Mutter auch die gleichen Prinzipien so folgt und das ist dann halt einfach. Also, dass sie dann halt sozusagen den Menü, die ich mag, so auf den Tisch bringt. Und wenn ich Zeit habe, koche ich dann gerne für meinen Sohn. Und der mag dann so Vollkorn heiß mit Gemüse, Tofu.
Ernsthaft?
Ja, wir sind alle Vegetarier. Und
es gibt ja Tofu-Schnitzel.
Ja, genau, es gibt auch. Ja, ja, wir sind so neugierig. Ich kaufe immer so, ich möchte auch wissen, was da draußen ist. Und dann kaufe ich immer diese Produkte zu ausprobieren. Und er hat nie so eine echte so Würstchen gegessen. Und aber diese von Taifun zum Beispiel, der mag gerne diesen Geschmack von dem Wurst.
Auf deinem Buch steht unter dem Titel Mutainai, nichts verschwenden, kreativ kochen, gesund essen. Ist das für dich die, weiß nicht, richtige Übersetzung oder deine Grundprinzipien, die für dich in der Küche wichtig sind?
Ja, es ist noch mehr. Also ich denke, dass mein Buch, gibt es so einen Überblick, da ist so biografisch geschrieben. Ich denke, das inspiriert so halt die Leute auch zu sich zu identifizieren und zu denken, ah okay, das muss nicht unbedingt mit dieser Marmelade, also dieser Rezept mit dieser Marmelade gemacht werden. Das könnte ich so halt improvisieren. Das ist halt mehr so eine Inspiration, eine ja, mit den Geschichten, das kann man so sich einfach inspirieren lassen. Und
das heißt, du wärst auch nicht sauer, wenn ich deine Rezepte ein bisschen abwandeln würde, weil für mich, keine Ahnung, die eingekochte Marmelade meiner Großmutter eine besondere Bedeutung hat und ich die eben benutzen möchte.
Genau, das ist die Idee. Also, und ich freue mich auf Feedbacks und wenn man so halt besser machen kann oder anderes, das ist toll. Ich finde, das ist so nur eine Basic, so halt Prinzipien, die man so anders umsetzen kann.
Wie bist du auf dieses Prinzip gekommen? Sag uns kurz drei Sätze zu Mutainai. Wo kommt's her und was bedeutet es eigentlich?
Mutainai ist ein buddhistischer Begriff. Und bedeutet so viel wie Reduce, Reuse, Recycle, ist auch eine Art, sich zu bedenken. Und da sehr, das, also ich finde es sehr komplex zu übersetzen, dann gab es dieses Buch. Und das ist nicht nur so gedacht für das Essen, sondern alle möglichen so Sachen. So zum Beispiel, du hast ein Stück Papier, so eine Post-it, und dann schreibst du so irgendwie so Klebstift kaufen oder so, dann gibt es noch Platz da oder in der, also kann man noch das benutzen. Warum muss man denn halt wegwerfen? Und das ist so halt mehr so eine Aufmerksamkeit mit den Sachen, mit so, das alles so wurde von unseren Kraft, von der Naturkraft produziert. Und das hat einen Impact in unserer Umwelt, das Leben von Menschen und Tieren. Und das muss man so halt Gedanken machen. Und denn wenn man das integriert, das ist automatisch, das wird das so nicht nur auf das Essen so umgesetzt, sondern auch überall so halt.
Das heißt, zwei Prinzipien, die auch so ein bisschen dahinter stehen. Eines ist wirklich das, was wir heute auch Achtsamkeit nennen, also der bewusste Umgang. Und das zweite ist so ein bisschen auch, ja, das Ganzheitliche, ne? Es betrifft nicht nur Küche, sondern es geht um eine Art und Weise, wie ich lebe und auch mit anderen vielleicht umgehe.
Genau, ganz ja. Genau.
Hast du sowas wie, ich weiß nicht, auch in dem Buch, ein absolutes Lieblingsrezept oder gibt's das für dich nicht?
Ja, ich mag so gerne essen und zwar von verschiedenen Küchen. Und wir haben japanisch, brasilianisch, deutsch und also Rezepte aus aller Welt.
Ja, gibt es kein absolutes Lieblingsessen?
Nein, aber ich bin ganz zufrieden mit so manchen Rezepten, zum Beispiel das Gemüseschale-Rezept, weil das sieht so schön aus und viele Leute schmeißen diese Schale weg, wo das halt so viel Vitaminen und eigentlich so, also das Beste von dem Gemüse ist in der Schale und man wirft das weg. Und das ist, dann halt bin ich zufrieden, dass ich so einen Weg gefunden habe, und die Leute zu zeigen, okay, das kann man sowas damit machen und das sieht toll und schmeckt toll und so.
Taina, du hast über ein Rezept in deinem Buch besonders geschrieben. Du schreibst ja zu mehreren Rezepten auch eine persönliche Geschichte oder am Anfang der Kapitel immer so ein bisschen eine persönliche Geschichte. Und zwar ist das die Bohnensuppe deiner Mutter.
Ja.
Warum ist die so besonders? Also die Bohnensuppe, die Mutter vielleicht auch.
Ja, weil ich finde immer lustig, dass ich, also diese Suppe, am Anfang, der erste Tag, nichts geschmeckt hat. Also ich konnte das nicht wirklich schmecken. Natürlich, da hat man so eine Nase, ne? Und genau, und dann so mit den Tagen war so, hatte sie hat sich entwickelt und hat so besser geschmeckt. Und ich finde so zwei Aspekte so halt interessant. Eine ist das Gefühl und die Emotionen, die uns mit dem Essen verbindet. Und das Zweite ist, dass diese, also diese Gegenteilgedanken, die man so macht, man denkt, okay, altes Essen oder altes Brot oder egal was altes ist, ist nicht gut, ist nicht mehr wertvoll. Und dieses Rezept zeigt, dass es so das Gegenteil.
Was benutzt deine Mutter Älteres darin? Ist da altes Brot drin oder was macht sie?
Genau, altes Brot, das kommt so halt, da kann man, also wie diese Croutons, aber es gibt auch, sie macht so halt mit in der Pfanne, so die ganzen Scheiben so halt in der Pfanne und dann schmeißt sie dann halt da drin.
Was ist denn, gibt es Erinnerungen an die Bohnensuppe? Weil du sagst, so ein Gefühl zum Essen ist eigentlich auch schon wichtig. Manchmal hat ja so ein Essen von Eltern so was Nostalgisches. Also gibt es Erinnerungen, die damit verbunden sind?
Ja, als ich krank war und ich war immer krank, als ich Kind war irgendwie. Und es gab diese Suppe und das hat jeden Tag so besser geschmeckt und ich bin so auch jeden Tag gesünder geworden. Und es gibt halt dieses Gefühl, so gesund zu werden und stark zu werden und dann eine neue anfangen. Also es, wenn wir so krank sind, das ist, also ich finde nicht schlecht, weil wir nehmen diese Zeit für uns, dann haben wir Zeit auch in unserem Leben zu denken und ne, der Welt ist draußen und wir sind hier mit uns und wir können dann halt eine Retrospektive sozusagen machen, okay, warum ist das und so gewesen, was können wir so potenziell besser machen.
Nutzt du das auch so? Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, heute Bohnensuppe isst von deiner Mama, dass du sagst, komm, ich nehme mir eine Decke, kuschel mich auf die Couch und denk nochmal so ein bisschen über das nach, was gewesen ist in letzter Zeit?
Ja, das wäre schön. So, ich war letztes Mal, als ich so krank war, ich musste weiterarbeiten und da habe ich das nicht gemacht.
Das ist aber nicht achtsam.
Ich habe mich geärgert, weil, aber das ist so, das ist manchmal so, ich denke, so eine Phase. Für mich, ich habe so viele Leute und sie erwarten was von mir und ich möchte sie glücklich machen und dadurch dann stehe ich da und ich arbeite bis Mitternacht, 2 Uhr morgens und das mache ich nicht für mich, sondern für sie, damit so alles so gut läuft.
Aber wie achtest du dabei auch auf dich, also damit so die eigenen Energieressourcen nicht verschwendet werden oder nicht aufgebraucht sind?
Ah, ich nehme jeden Tag ein bisschen Zeit für mich.
Und machst was?
Mache ich was. Ich meditiere, ich nehme diese, also Tee, also ich finde so Tee oder einfach warmes Wasser, gekochtes Wasser, das empfiehlt Dalai Lama auch. Einfach so gekochtes Wasser tut sehr gut.
Und dann trinken?
Ja, dann trinken. Und dann in diese Zeit nehmen, das kann man so ganz viel Frieden in eine Glas Wasser finden.
Du hast vorhin schon gesagt, du bist in Sao Paulo zur Welt gekommen, da sind wir in Brasilien und deine Familie kommt aber ursprünglich aus Japan. Warum ist deine Familie aus Japan nach Brasilien gegangen?
Oh ja, das gab so eine Geschichte, die in Japan so war eine riesige Krise. Und in Brasilien wollte so sich weiterentwickeln. Und dann die Regierung haben so ein Agreement so halt gefunden. Und dann ganz viele Japaner sind da gegangen. Und das war ein bisschen, das gibt so diese, halt nicht so gut, nicht, überhaupt nicht gut Geschichte. Und zwar die Japaner sind so bekannt, gute Bauern zu sein. Und sie haben dann die Wälder zerstört und haben so die angefangen mit der Landwirtschaft. Das ist leider so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Japaner nicht zurückkehren und dann sie mussten da bleiben, obwohl sie den Feinde waren. Und das war so eine schwierige Zeit so für alle Japaner.
Das heißt, wie bist du aufgewachsen? Also dann in einer Art, ich weiß nicht, japanischen Community oder wie muss ich mir das vorstellen?
Oh, meine Mutter wurde die, also wie sagt man, schwarze Schäfer.
Ja, so? Schwarze Schaf. Hm.
Schwarze Schaf. Hm. Und sie hat einen Brasilianer verheiratet. Und dann hat, also ein Teil von ihrer Familie hat gesagt, ja, du gehörst nicht mehr zu unseren Familien und so. Und ja, mein Vater war Künstler und sie haben so ein ganz anderes Leben gehabt. Und meine Mutter ist auch ein bisschen so anders. So. Sie ist nicht so ganz, ich habe nie gedacht, dass sie so Japanerin war. Und nur als ich in Japan war, dann bin ich so halt ein bisschen mehr bewusst, dass sie so wirklich, es gibt so manche Sachen, die sehr tief und in meiner Mutter ist und so. Aber naja, das ist so, dass sie kocht Reis und Bohnen so zum Beispiel, aber wir essen mit japanischer Reis und mit Sojasauce.
Ja, okay.
Und das ist ein bisschen lustig. So.
Gibt es für dich das Gefühl, also sowas wie zu Hause, ist das Brasilien, ist es ganz tief vielleicht dann doch Japan, ist es Deutschland, spielt es vielleicht überhaupt keine Rolle?
Ich glaube, ich bin sehr, also... Wie sagt man so, Germanalized, so sehr so Deutscher geworden.
Eingedeutscht.
Eingedeutscht. Ja. Ja, ich lebe hier schon seit 11 Jahren und also ich war schon begeistert von ganz vielen Sachen von Deutschland, so die Literatur, die Kunst und Essen, Brotkultur. Aber ich glaube, dass also, es gibt diese, also diese Pläne, Nachdenken. Und ich finde, das ist sehr komplementär zu meiner Kultur, weil da wir sind sehr spontan, wir haben immer 3 Pläne und wir sind immer draußen und hier gibt es Winter und dann muss man drin bleiben und man muss so halt auch diese also Glück sein, muss finden, so herausfinden, wie kann man so glücklich sein hier in auch im Winter und in.
Bist du denn glücklich?
Ja, ich glaube, ich bin sehr glücklich. Ich bin so, halt natürlich, wir haben alle Schwierigkeiten, Probleme und so, aber ich bin halt so eine Person, die nicht, also es ist sehr schwer, mich so unglücklich zu machen.
Wann hast du für dich das erste Mal gemerkt, dass Kochen für dich ein Lebensinhalt werden kann?
Ah, das war im Garten meines Eltern, in der Studio von meinem Vater.
In São Paulo noch?
In São Paulo, als ich sehr, sehr klein war. Und ich habe so Minze und so, wir haben so Kaffeebohnen, da habe ich immer so halt die Pflanzen gepflückt und gekocht und echt gekocht und ausprobiert. Es gab so halt natürlich diese Kaffeebohnen, schmecken nicht so ganz gut. Und wenn sie frisch sind und ja, und da habe ich schon so meinen Bezug zum Essen. Und dann in der Waldorfschule haben wir jeden Mittwoch gekocht. Da hat mir so sehr viel Spaß gemacht. Ich war immer so interessiert. Aber als ich also in diesem Restaurant gehabt habe und da...
In Brasilien noch oder wo hast du das gehabt?
In Brasilien, in São Paulo. Da war ein japanisches Restaurant und meine Aufgabe war, die japanische Kultur zu nicht-japanischen Leuten so zu übersetzen. Und da habe ich dann schon damals in 97, ich war 19 Jahre alt, da habe ich schon Ausstellungen in der Restaurant gemacht und kulturelle Events und mit tolle Menschen und Künstler, Institutionen. Und da habe ich dann ganz viele Probleme mit dem Chef gehabt. Der fand immer meine Idee so ein bisschen so schwierig, so halt zu...
Zu kreativ.
Ja, also eine Fliegenessen zu servieren oder vegetarisch-japanische Menü oder jüdisch-japanisch Menü oder egal, was ich dann halt... Also meine Idee war immer so halt für ihn dann ein bisschen so schwierig. Und dann ich bin zur Schule gegangen. Da in Brasilien gibt es eine Uni für Gastronomie. Und ich bin dann Chef de Cuisine geworden.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Tainá Gedges ist zu Gast. Tainá, du hast gerade erzählt, dass du in einem Restaurant in Brasilien gearbeitet hast, wo du ein bisschen versuchen solltest, Nicht-Japanern die japanische Küche und Kultur näher zu bringen. Und dass das mit dem Chef nicht immer ganz so gut geklappt hat. Hast du dich dann nach deinem Studium, weiß nicht, selbstständig gemacht, ein eigenes Restaurant eröffnet oder wie war dein Weg?
Also nachdem ich Vegetarier geworden bin, habe dann aufgehört mit dem Restaurant und ich bin erstmal nach Frankfurt am Main, weil ich eine Deutsche kennengelernt habe und dann, die in Brasilien gewohnt habe, Und der genau, dann ich bin nach Japan gegangen, bin ich nach London und ich habe dann hier in Berlin mich gefunden sozusagen. Ich habe dann, also das war so eine kleine Geschichte so halt. Ich wurde eingeladen, in einem Restaurant zu arbeiten und dann ich bin hier umgezogen und dann ich war mit meinem Koffer, alles an, Winter, ein Meter Schnee, Worst Case Szenario, der Chef sagt, es tut mir leid, der Restaurant läuft nicht gut, ich kann dir den Arbeit nicht geben. Und genau, das war keiner auf der Straße, keine Job und so. Und
wann war das?
Das war Winter 2009.
Und dann?
Und dann habe ich also eine super Möglichkeit, meine eigenen Sachen zu machen. Und da habe ich dann auch gemacht. Das war die erste Share Your Food. Und da habe ich dann angefangen, so mein Projekt mit Kunst und Essen, Community und Food Positive Änderung. Und dann habe ich ganz viele Leute, Künstler, Architekten, Designers, alle möglichen Leute, Kuratoren, also ganz viele Leute gefunden. Und da habe ich irgendwann so gedacht, okay, das fehlt ein Ort, wo ich alle Leute zusammenbringen kann. Und da habe ich meine Galerie in Prenzlauer Berg aufgemacht, die Intertempo Kitchen Gallery. Und nach einem Jahr habe ich dann die erste Berlin Food Art Week gemacht. Und das hat sich so entwickelt.
Gibt es auf deinem Weg Menschen, die dich inspiriert haben, von denen du gelernt hast, das ist noch ein Aspekt, den ich in meine Küche, vielleicht auch in mein Leben integrieren möchte?
Ja, also Joachim Weckmann von Max's Landbrotbäckerei ist so ein gutes Beispiel. Da haben wir uns in Mitte von 1000 Menschen kennengelernt. Also er hat mich gefunden eigentlich und hat mir seine Visitcard gegeben. Und da habe ich dann angefangen, so seine Arbeit zu recherchieren. Das ist wirklich toll. Ich finde, also der macht so ein gutes Produkt, die so gut für die Menschen, gut für die Natur und für die Umwelt. Er verdient sein Geld und er gibt auch etwas zurück. Und da finde ich sehr inspiriert.
Hast du denn, weil du vorhin gesagt hast, du bist in Berlin fündig geworden, weißt du denn, was du gesucht hast ursprünglich mal?
Ja, ich wollte etwas Sinnvolles von meinem Leben machen. Und ich habe so gesehen, diese ganz vielen Krisen, die wir erleben und diese, wie der Welt unfair ist und wie die Leute leiden, die Tiere. Und ich wollte etwas machen und ich wusste nicht, wie ganz genau. Und hier habe ich dann einen Weg gefunden. Ich habe dann gedacht, okay, kann man also mit Kunst und Essen kann man so die Leute zusammenbringen und kann man so über so verschiedene Probleme reden, die so halt mit unserem Essen zu tun hat. Und da können wir so potenziell was ändern, unabhängig von den Regierungen, von irgendwelchen Leuten. Da können wir selber machen, da können wir selber unsere Zukunft gestalten.
Was wäre denn aus deiner Perspektive ein gutes Essen, das ich kochen müsste, wenn ich Freunde und Menschen zu so einer Debatte einladen möchte?
Also ich würde erstmal so immer gucken, woher du dein Essen bekommst. Ich würde so halt so nicht in einen Tag denken, aber ich würde so halt denken. Und da ist die solidarische Landwissenschaft zum Beispiel ein guter Weg. Das bedeutet, man unterstützt die Bauern, so eine Gesellschaft, so eine Gruppe von Menschen. Und der Bauern weiß dann ganz genau, wie viel er produzieren soll. Und dadurch entstehen der kurze Weg zu den Konsumenten, weniger Schaden für die Umwelt, keine Verpackung, keine Essenverschwendung, weil es gibt so Essenverschwendung auch da. Ne? So, es gibt ganz viele Bauern, die Gemüse da bleiben, weil sie nicht verkaufen können oder so. Also bio, regional und fair. Was bedeutet fair? Man muss gucken, dass die Leute, die Produzenten auch gute die Menschen, die Mitarbeiter verhandeln.
Aber das heißt, ich muss dann ist schon die Idee, dass ich mich intensiv auch damit auseinandersetze. Ne? Also ich muss wissen, was gibt es regional? Ich muss gucken, was für Arbeitsbedingungen haben die Menschen, die da arbeiten und, und. Also ich muss schon viel Zeit und Energie aufwenden, um mich vernünftig zu informieren.
Ja, aber für mich, das bedeutet heutzutage nicht, also wir wissen, okay, Vollkorn haben so viel, viel mehr Vitaminen, Mineralien und so weiter für uns, also Eisenmenge und so, ne? Verschiedene Gemüse, die saisonale Gemüse und das wissen wir, dass es ist besser für uns. Aber noch besser wäre es, wenn man das gucken würde, die Ursprung von Essen, ne? Ich finde so wichtig, vielleicht so ein Tag, man nimmt so einen Tag und man recherchiert und man hat das durch. Und dann man hat schon so eine Auswahl von
auch guten Sachen.
Genau.
Das heißt, so kompliziert ist es dann gar nicht. Man müsste sich nur wirklich mal ein paar Stunden Zeit nehmen, um sich einmal vernünftig zu informieren und dann sein Handeln dementsprechend einfach auch anpassen.
Genau, und das ist, ich nehme an, als eine Investition in dich selbst. Weil man hatte so, man weiß, okay, man hatte so diese einmal hat man das recherchiert, man weiß, da sind die Firmen, die so gut machen, die sind dann man kauft dann einfach, man muss keine Gedanken mehr machen. Ja.
Ist teurer wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Nee, ich finde nicht. Ich finde, okay, das ist so, halt so, das war vielleicht so damals so, aber so, es gibt so ganz viele Produkte, die gleiche Preis haben als die normale. Also Kartoffeln, Möhren und Äpfel. Und die Produkte, so die regionalen Produkte, also kann man schon so sehr preiswert, so ich finde, so im Vergleich von den anderen. Wenn dieses Produkt besser für mich ist, ja, also dann ich habe in Zukunft keine Probleme, ich muss nicht so viel Geld für Medizin ausgeben oder für die Umwelt, also die Schaden, weil also das ist dann halt so, man muss.
Das ist eine Investition in die Zukunft einfach.
Genau, ja. Und die nächsten Generationen. Ja. Ja, das ist auch so, dass man muss also anfangen zu denken, nicht nur an sich selber, sondern in eine, also global.
Größerer Kontext auch ein bisschen.
Genau.
Ja. Jetzt gerade ist dein Buch erschienen, Die Küche der Achtsamkeit, Tainar Gedges. War heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, ich freue mich, ich habe mich sehr gefreut.
Ich auch. Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.